Wenn dein Glaube kein Werk hervorbringt, dann bist du verloren. Dein ach so schöner Glaube nützt dir dann gar nichts. Und wenn du bisher gedacht hast, dass du errettet bist, dann muss ich dich heute enttäuschen. Wenn du in dein Leben hineinschaust und merkst, dass dein Glaube kein Werk hervorbringt, dann wirst du nicht in den Himmel kommen, sondern ewig in der Hölle schmoren. So könnte man den Jakobus verstehen, wenn man Jakobus 2, 14 bis 17 liest. Und vielleicht ist es auch gerade darum, dass ich den Text eigentlich noch mag, weil er doch sehr scharf ist und irgendwie herausfordert. Ich mag das grundsätzlich am Jakobus. Der Luther hat das etwas anders gesehen. Er hat ihn darum ja ganz ans Ende der Briefe gestellt, vor der Offenbarung, weil er irgendwie hat er den Jakobus mögen. Er sagt, hey, er tut das Gesetz von Gott richtig stark treiben und verkünden, aber ihm fehlt halt irgendwie das Evangelium im Jakobus. Und gerade so Stellen wie Jakobus 2, 14 bis 17 haben ihm dann doch ein bisschen zu fest nach Werkgerechtigkeit tönt. Und das ist auch selbstverständlich in seiner Zeit, wo er ja gerade sehr stark gegen die Werksgerechtigkeit angekämpft hat. Jetzt, Dönis hat es schon richtig gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsbibelwort per se, aber ich funktioniere ohnehin nicht so mit Lieblingssachen. Vielleicht gibt es noch ein Lieblingsgame, aber wenn wir dann von Essen und so weiter reden, habe ich eigentlich selten etwas, wo ich würde sagen, das ist mein Lieblings, sondern eher etwas, wo mir nahe ist, wo ich sage, hey, doch, der Text, den mag ich jetzt in dem Fall. Er fordert mich immer wieder aufs Neue raus, wenn ich mich damit befasse. Nicht nur auf die angenehme Art und Weise, aber auf eine sehr, sehr gute Art und Weise. Und darum passt es irgendwie doch, weil es eine Bibelstelle ist, die ich doch sehr gern habe. Wenn du übrigens vor 3 Jahren im 22. in der WoWo warst, an dem Abend, wo ich krank war, dann hast du die Predigt vielleicht schon mal in 12 Minuten gehört, weil das ist meine Kurzpredigt für Homiletik, also wie man sozusagen das, was in der Bibel steht, in den Alltag hineinnimmt. Und ich habe mir erlaubt, heute die ein bisschen auszuweiten und mehr zu erläutern als in 12 Minuten. Das heisst, wenn du jetzt dich gefreut hast, dass 12 Minuten auf dich zukommen, dann muss ich dich auch enttäuschen, das wird nicht der Fall sein. Und auch noch etwas anderes, wenn ich mal ein bisschen irritiert bin, ich habe am Freitag von einem Schittli, den ich gespalten habe, einen Teil wieder zurück ins Auge bekommen. Darum ist meine Hornhaut, wenn ich es recht habe, dort ein bisschen verletzt. Und mit dem Licht ist es manchmal ein bisschen schwierig, lande ich davon nicht stören. Einfach falls ich plötzlich mal ein bisschen komisch reinschaue, dann ist es wegen dem, weil ich mit der Helligkeit ein bisschen zu arbeiten habe. Genau, aber jetzt wollen wir doch in den Text einsteigen und schauen, hey, kann es sein, dass der Luther recht hatte und da voll die Werksgerechtigkeit uns predigt wird vom Jakobus? Oder verstehen wir den Jakobus falsch, wenn wir das würden sagen? Im Vers 14 sagt der Jakobus: Was hilft's, mein Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Er redet von einem Gläubigen, der von sich behauptet, hey, ich glaube. Und wenn er ihn aber beobachtet, dann merkt er, also irgendwie sehe ich da gar kein Werk, das dem Glauben entspricht. Und wenn wir den Vers 17 später dann im Predigtverlauf noch lesen, dann merken wir, dass diese Frage mit Nein beantwortet werden muss. Es ist eine rein rhetorische Frage und er sagt, hey, so ein Glaube ist eigentlich unnütz. Er bringt dir rein gar nicht. Und die zweite Frage macht es ja eigentlich noch prekär, denn die muss auch mit Nein beantworten. Er sagt, kann ihn denn dieser Glaube retten? Er sagt einfach, nein, so ein Glaube rettet nicht. Und ich würde schon meinen, wenn wir das jetzt so einfach würden lesen, ohne darüber nachzudenken, was sonst noch in der Bibel steht, dann wären wir recht schnell an dem Punkt, wo wir sagen, du musst Taten vollbringen, dass du errettet bist. Und bei mir fangen dann eigentlich gerade mal die Alarmglocken an, Leute, wie es vielleicht beim Luther war, und dort drunter unter einer Alarmglocke steht, Werksgerechtigkeit, Achtung, da solltest du vielleicht nicht zu weit drin gehen. Das ist ungesund. Aber ich glaube, um zu wissen, ob jetzt da der Jakobus wirklich eine Werksgerechtigkeit vertritt oder nicht, müssen wir mal das Zusammenspiel von Glauben und Werk besser verstehen. Und vielleicht auch aus seiner Blickrichtung, aus seinem Verständnis von Glauben und Werk daran angehen. Ich behaupte nämlich, dass wir oft gerade in dieser Kombination Glauben und Werk mit einer falschen Bedeutung füllen. Jetzt ist es so, der Jakobus, das ist ja der Bruder von Jesus gewesen. Er ist auch einer der ersten Gemeindeleiter in Jerusalem. Und das heisst, er ist ein Jude. Und darum lohnt sich das jüdische Verständnis von Glauben und Werk und die Zusammenhänge neuer anzuschauen. Und es ist ja so, dass man eigentlich so drei grundsätzliche Bedeutungstiefen oder Bedeutungsstränge haben. Und zwar der erste ist der, wenn ich an Gott glaube, dann glaube ich, dass er zu seinem Bund steht, dass er treu ist, dass er verlässlich ist, dass er mein Versorger ist, wie er es auch sagt, dass ich bei ihm sicher bin. Dass er nicht plötzlich sagt, oh, jetzt hast du halt ein bisschen Seich gemacht und ich gehe. Das ist so der erste Teil vom oder die erste Bedeutungsebene vom Glauben. Dann geht es aber noch weiter und der Jude sagt, hey, jemand, der an den Gott glaubt, der wird als Erkennungsmerkmal ganz klar gute Werke hervorbringen. Für den Jude ist ganz klar, dass man das nicht trennen kann. Das gehört einfach zusammen. Wie zwei Seiten von einer Medaille zusammengehören, so gehören Glauben und Werk zusammen und sind nicht voneinander zu trennen. Und das Dritte ist, dass man, wenn man an Gott glaubt, auch seine Gesetze befolgt. Also das, wo Gott seinem Volk durch die 5 Bücher von Mose gegeben hat, durch die 10 Gebote, dass man dort sagt, hey, ich probiere das zu befolgen. Ein Jude würde sagen, das ist die Heiligung vom Alltag, wenn ich die Gesetze befolge, also wenn ich Daten von mir, von dem Gesetz inspirieren lasse, wo Gott uns gibt. Das heisst, auch dort haben wir es ganz stark, dass man nicht sagen kann, Glauben ist einfach ein Wissen, dass Jesus für uns gestorben ist, sondern es ist ganz stark drin, hey, wenn du das ja glaubst, dann wird das auch dein Leben verändern und Taten folgen lassen. Und andere sagen dann manchmal, hey, aber der Paulus, der sagt doch etwas ganz anderes als das. Der sagt doch, durch Werk kannst du nicht gerecht werden. Wenn wir ehrlich aber sind und schauen, dann nennt es der Paulus einfach nicht Glaubenswerk, sondern er redet von der Frucht vom Glauben. Er redet davon, dass dort eine Frucht entsteht, die den Glauben hervorbringt. Nicht, weil du errettet willst sein, sondern weil du errettet bist, wird das passieren. Und ich glaube, dem gegenüber würde Jakobus auch gar nicht widersprechen und sagen, hey, ja, wir haben keine Werksgerechtigkeit. Damit wir das aber auch ein bisschen besser verstehen, bringt der Jakobus selber schon ein Beispiel. Ich lese es jetzt nicht gerade direkt vor, sondern tue es lieber gerade so in unser Umfeld übernehmen. Jetzt stell dir vor, jemand, der links oder rechts von dir hockt, ein Mitgläubiger kommt zu dir, hat keine Kleider an, hat auch keine Wohnung und kein Essen. Die Situation ist folgende, er weiß nicht oder sie weiß nicht, ob sie morgen überhaupt noch lebt, weil die Nacht ist vielleicht gerade Winter, man könnte erfrieren, weil man keine Kleider hat. Auch das Essen, ob es etwas in den nächsten 24 Stunden gibt und ob es in den letzten 24 Stunden schon Essen gegeben hat, ist alles andere als klar. Und die Person bittet dich inständig, hey, hast du mir ein bisschen Kleidung, vielleicht eine Unterkunft, wo ich übernachten kann in der Nacht und essen. Und du hast all diese Sachen. Du hast ein Haus, du kannst in Coop posten, hast vielleicht auch noch genug zu essen zu Hause, noch ein bisschen Pasta als Vorrat oder irgendwelche Dosen. Und das Einzige, was du sagst, ist, hey, geh hin in Frieden, also sozusagen der Friedensgruß von den Hebräern, Shalom, oder? Gottes Frieden sei mit dir, wärme und sättige dich. Aber du würdest gar nichts machen, um dieser Not zu begegnen. Jetzt stell dir mal vor, wie das sich anfühlt, wenn du der bist, der dort ist, Not leidet. Und ich genau weiss, du hast eigentlich alles und könntest es mir geben. Und du sagst, hey, geh hin, Frieden, sättige dich, dir wird es wieder gut gehen. Hey, das ist unglaublich spöttisch. Also ich würde dem wahrscheinlich alles Wüste vom Himmel oben runter wünschen. Vielleicht noch ein paar Zeichen anrühren. Müssen wir jetzt da eigentlich gar nicht bringen. Aber ich glaube, ihr könnt verstehen, dass das einem ziemlich aufregen würde. Und jetzt ist es ja so, auch in anderen Bereichen in unserem Leben. Wenn ich der Rea immer würde sagen, hey, ich liebe dich, aber das würde sich gar nicht zeigen in meinen Taten, und sie mich dann plötzlich wieder fragen, hey, Robin, liebst du mich wirklich? Und ich dann die beste Rede rhetorisch auf die Beine stelle, um ihr versichern, dass ich sie liebe, aber gar nichts würde machen, ich glaube, jeder von euch würde mir sagen, du liebst Rea ja gar nicht richtig. Das zeigt sich ja gar nicht in deinem Leben. Die Erkennungsmerkmale der Liebe, die sind nicht auffindbar. Und genau so betrachtet der Jakobus in dem Sinn Barmherzigkeit und Nächstenliebe. Und er sagt, Nächstenliebe und Barmherzigkeit können ohne ihre Werke gar nicht existieren. Also wenn ich dem Notleidenden nur sage, hey, sättige dich und ja, schütze dich von der Kälte, schütze Gottes Frieden sei mit dir und ich habe eigentlich die Sachen, dann ist da gar keine Barmherzigkeit rum. Sondern es braucht die Tat, dass ich ihm Essen, ihm Kleidung und Unterkunft gebe. Erst dann wird Barmherzigkeit wahrhaftig und wirklich. Und der Jakobus sagt darum schlussfolgernd, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Ja, so einen Glauben, der kein Werk hervorbringt, den gibt es für den Jakobus gar nicht. In seinem Denkrahmen ist das gar nicht möglich, dass der existiert. Und ein Glaube, wo gar nicht existiert, der ist ja logischerweise auch nicht fähig, dich zu retten. Das ist einfach ein Glaube, der nichts wert ist. Das heisst, ein Glaube kann nicht ohne seine Werke existieren. Und so ein Glaube, der nicht existiert, der kann er auch nicht retten. Als ich vor 3 Jahren die Predigt für Homiletik vorbereitet habe, für die Predigtlehre, dort mag ich mich noch gut erinnern, wie ich so auf mein Leben geschaut habe und gedacht habe, okay, du machst keine stille Zeit. Du bist sehr wenig bis gar nicht im Gebet. So ein bisschen Nächstenliebe bei den Mitmenschen ist vielleicht auch gerade nicht so spürbar. Und ich bin mit allerlei Sachen beschäftigt, aber nur nicht mit Gott. Und so habe ich mich hier wahrgenommen. Und auch wenn ich jetzt auf die letzten 3 Jahre zurückschaue, dann sehe ich Momente, wo das super geklappt hat, wo ich mir Zeit mit Gott genommen habe, wo auch ich wirklich sehr erträglich für Mitmenschen gewesen bin, wo die Liebe von Gott auch spürbar geworden ist für andere. Aber ich sehe auch Momente, wo ich eine Woche, vielleicht auch 2 Mal, ganz gut ohne Gott klargekommen bin. Und er es wenn dann überhaupt eine Nebenrolle in meinem Leben gehabt hat. Und ich weiss nicht, wie es dir gerade geht. Ob du in dein Leben rein schaust und sagst, hey, ich sehe ganz viel Werk, das der Glaube hervorbringt, dass der Glaube vieles in meinem Leben auslöst oder nicht. Ich weiss nicht, ob es dir so geht wie mir. Aber das Problem an dieser ganzen Geschichte ist ja, wenn wir jetzt merken, dass unser Glaube nach dieser Definition vom Jakobus gar nicht wirklich existent kann sein, oder zumindest in gewissen Bereichen nicht existent, dann steht nicht nur ein guter Lebenswandel auf dem Spiel, sondern dein Leben in der Ewigkeit. Dann geht es darum, bist du errettet oder nicht? Und so ist es mir hier gegangen vor 3 Jahren. Ich habe wirklich gedacht, Scheiße, bin ich überhaupt errettet? Und sorry, dass ich das jetzt gerade so gesagt habe. Aber ich habe es hier sogar so formuliert. Ich habe gedacht, das möchte ich eigentlich nicht sagen, jetzt ist es trotzdem rausgerutscht. Und Eben, egal ob es ein grosser oder ein kleiner Bereich ist, stellt sich die Frage, hey, was machen wir jetzt damit? Ist jetzt unser Glaube inexistent und muss ich darum fürchten, dass ich nicht errettet bin? Bin ich jetzt verdammt? Muss ich sterben am Schluss und bin nicht bei Gott? Haben wir keinen Zutritt mehr in die Ewigkeit? Und mir hat sich da wirklich so die Frage gestellt, hey, gibt es da aus dem aus einen Ausweg, aus dieser Misere, dass wir es nicht hinbringen, dass dem Glauben, den wir haben, auch Werk folgt? Und ich darf euch heute sagen, wie ich es auch schon hier vor 3 Jahren gesagt habe, ja, es gibt einen Ausweg. Aber wir können die Glaubenswerke nicht aus dem herausbringen, dass wir um die Erlösung, jetzt muss ich es nochmal anders formulieren, wir können die Werke nicht daraus herausbringen, dass wir um die Erlösung ringen. Also wenn wir Angst haben, nicht erlöst zu sein, dann schaffen wir es nicht, die Werke aus uns heraus hervorzubringen. Im Beispiel von Jakobus wird das eigentlich auch schon klar. Wenn ich nämlich gesagt hätte, hey, du bist selber auch so ein Notleidender und jemand kommt zu dir und sagt, hey, ich brauche Nahrung, ich brauche Kleidung und du hast aber nichts von dem, dann kannst du ihm ja auch gar nicht Barmherzigkeit begegnen lassen. Dann kannst du ihm nicht helfen und sagen, hey, ich gebe dir Essen, ich gebe dir Kleidung. Das funktioniert gar nicht. Also irgendwo muss eine Ressource sein, um Barmherzigkeit auch auszuleben. Und wenn die Ressource nicht vorhanden ist, dann können die Werke ja gar nicht existieren und nicht passieren. Und jetzt ist es ja so, dass wir manchmal dann eben aus dieser Angst raus, nicht errettet sind, probieren, die Ressource dort zu holen, oder? Und sagen, hey, ich habe so viel Angst, also tue ich jetzt möglichst viel Werk machen, ich werde ganz geschäftig, ich schaue, dass ich jedes Gesetz von Gott befolge. Aber das Problem mit dem ist, dass du früher oder später wirst scheitern. Ich sage dir, das ist nicht die Ressource. Die Angst, dass du nicht erlöst bist, ist nicht die Ressource, um die Glaubenswerke hervorzubringen. Weil in dem Moment, wo du scheiterst, wird deine Angst grösser werden. Weil du merkst nur, dass du es nicht schaffst. Und am Schluss bist du mit einer grösseren Angst da als vorher und es hat dir gar nichts gebracht. Und das ist aus einem ganz einfachen Grund. Ich kann euch etwas vorenthalten. Ich habe von der Frucht vom Glauben geredet. Wer die Stelle dazu im Galater 5,22 kennt, der weiß, dass dort überhaupt nicht vom Glauben die Rede ist, sondern von der Frucht vom Geist. Das liegt daran, dass die Ressourcen, dass die Glaubenswerke bei uns entstehen oder vollbracht werden können, nicht die Angst oder irgendwie etwas ist, dass man sich am Gesetz orientiert, zumindest nicht für sich allein, sondern die Ressource ist der Heilige Geist. Der Paulus sagt ja, die Frucht vom Geist wird vom Geist in dir gewirkt, wenn du an ihn glaubst. Es ist also so, dass nicht dein Ringen um die Erlösung die Werke hervorbringt, sondern dass es ein leises Geschenk von Gott an dich ist, dass er dir den Heiligen Geist gibt und in dir die Werke wird hervorbringen. Die Ressource ist also nicht in uns, sondern beim Heiligen Geist. Sie sind also eine Konsequenz vom Glauben. Es ist nicht so, dass wir glauben und in dem Sinn einfach dann probieren, sondern die Konsequenz daraus, dass wir an Jesus Christus glauben, der für uns am Kreuz gestorben ist, ist die, dass er uns den Heiligen Geist schickt. Und die Konsequenz von dem, dass wir den Heiligen Geist haben, ist das, dass er in uns wird Veränderung schenken. Er macht das Werk in uns, dass wir die Glaubenswerke vollbringen können. Nicht du. Es ist also ein Geschenk von Gott an dich, das er für dich parat haltet. Und jetzt ist die Frage, machst du dich auf den Weg, das Geschenk auch auszupacken? Machst du dich auf den Weg, dass du deinen Glauben anfängst zu stärken? Weil für mich ist Glauben dann eigentlich ganz ähnlich wie ein Muskel. Jetzt, wie der Körper ganz verschiedene Muskeln hat, so gibt es auch beim Glauben verschiedene Werke. Und wir kennen es ja vom Training, wenn wir dort merken, irgendein Muskel, der ist schwach, dann gibt es verschiedene Übungen. Und ich mache je nachdem Push-Ups, Pull-Ups, ein bisschen Klimmzeug, ein bisschen mit den Handeln noch trainieren, wenn ich finde, hey, mein Bizeps, der schrumpft einfach langsam. Und ich trainiere ganz gezielt trainieren. Es gibt auch Übungen, die natürlich mehrere Muskelgruppen aufs Mal ansprechen. Aber grundsätzlich überlege ich, wo ist mein Körper schwach und trainiere die dann trainieren. Und jetzt möchten wir das Gleiche eigentlich mit dem Glauben machen. Und nicht darum, weil du um Rechtfertigung und Erlösung probierst zu haschen, weil du Angst hast, sondern darum, weil es einfach deinem Glauben entspricht, die Sachen zu trainieren. Weil es ein Erkennungsmerkmal ist von deinem Glauben, dass die Frucht vom Geist wächst, dass die Liebe in dir grösser wird. Und darum ist meine Frage an dich, ob du dich auf den Weg machst vom Glaubenstraining. Und du kannst ganz einfach damit anfangen. Du kannst zum Beispiel einfach die Bibel nehmen und sagen, gut, ich tue jetzt Galater 5,22 auf. Und dann lese ich mal dort drin. Und dort steht, die Frucht hingegen, die der Geist hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Also da sehen wir gerade so eine Liste, was eigentlich der Geist, was eigentlich der Glaube in uns bewirken sollte. Und jetzt können wir die Liste nehmen und mal drauf schauen. Und denken, okay, welcher Glaubensmuskel, sage ich jetzt mal, ist schon stark? Dann finden wir vielleicht, okay, tue ich darauf achten, dass der immer wieder mal gebraucht wird und auch bestehen bleibt. Aber vielleicht merkst du auch, Geduld. Geduld, Güte. Ja gut, das ist jetzt vielleicht manchmal ein bisschen schwierig. Vielleicht bist du nicht immer ganz so geduldig und kennst Zeiten, wo das dir überhaupt nicht klappt. Und dann sagst du, okay, dann will ich mir vornehmen, da Schritt zu tun. Und dann bitte darum, dass der Heilige Geist dir hilft, dass der Glaubensmuskel wachsen darf. Und im Alltag fang an, darauf zu achten. Und komm nicht auf die Idee, alles aufs Mal zu trainieren. Ich weiss nicht, ich bin jetzt nicht ein Spezialist für Training, aber wenn ich einmal so die YouTuber geschaut habe, wo verschiedene Workouts, also Trainingseinheiten ausstellen, dann stellen die manchmal auch so Pläne zusammen und dann gibt es einen Tag für die Beine, es gibt einen Tag für irgendwie Oberkörper, für Arm, je nachdem, wie das Ganze aufgestellt ist. Und es wird selten alles aufs Mal trainiert, sondern man hat so ein bisschen ein Rhythmus stellt sich die Frage, was macht Sinn. Und so würde ich sagen, ist es auch beim Glauben. Manchmal ist es wahrscheinlich überfordernd, wenn wir alles aufs Mal die ganze Zeit trainieren wollen. Und dann lohnt es sich einfach, eins nach dem anderen anzupacken und zu sagen, hey, jetzt setze ich mal den Fokus darauf, wie es um meine Geduld im Alltag steht. Und dann fragst du dich vielleicht auch noch rasch, wo hat es dann so Momente gegeben, wo ich ungeduldig war, wo ich das gerne ändern würde. Und nimmst dir vielleicht vor, dort will ich das nächste Mal anders reagieren. Und dann schaust du, ob es klappt. Und wenn es nicht klappt, dann darf das auch mal sein. Auch beim Muskeltraining hat man vielleicht mal mit dem zu kämpfen und es kommt Frust auf. Vielleicht hat man sich etwas vorgenommen, in einer gewissen Zeit ein gewisses Gewicht können, zu stemmen oder eine gewisse Anzahl Klimmzüge können zu machen und man scheitert. Und vielleicht ist man in dem Moment einfach gefrustet, weil man es gerade nicht schafft, weil man sein Ziel nicht erreicht hat. Aber niemand kommt auf die Idee, dann zu sagen, okay, ich wirfe jetzt den Battle und gehe nicht mehr trainieren. Sondern wahrscheinlich würde man wieder hingehen und sagen, ich versuche es aufs Neue, ich tue das Ziel ein bisschen anpassen und probiere es dann nochmal. Und auch den Glauben zu trainieren kann vielleicht mit Frust behaftet sein. Und für den Moment möchte ich euch aber auch noch etwas mit auf den Weg geben, wo jetzt nicht direkt im Jakobus 2, 14 bis 17 drin ist, sondern sonst im Jakobusbrief steht. Und zwar sagt er an dem einen Ort, hey, wenn es euch um Weisheit mangelt. Und Weisheit ist ja eigentlich nichts anderes, als zu wissen, wie ein guter Lebenswandel aussieht und den auch tatsächlich umzusetzen. Ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber so auf das bezogen könnte man es mal auf das abtun. Und eben, dann sagt er, wenn es jemandem an Weisheit mangelt, dann soll er doch Gott darum bitten. Denn er wird dir ohne Vorwurf geben. Er wird dieser Bitte nachkommen. Er wird gern geben. Und ich glaube, das dürfen wir uns dann auch zu Herzen nehmen. Und in diesem Moment vom Frust, wo etwas nicht klappt, zu Gott gehen und sagen, hey Gott, es schießt mich an, dass es nicht geklappt hat. Ich bin enttäuscht, dass du nicht dann stark gewesen bist, wo mein Glaube schwach war. Ich glaube, das dürfen wir Gott so sagen. Und wir dürfen dann darum bitten, dass er stark in einem ist, in dem Moment, wo wir es vielleicht eben manchmal aus uns heraus nicht schaffen. Und die wird es geben. Und darum, weil wir auch an einen Gott glauben, der gütig ist, der uns liebt, der mit uns unterwegs will sein, der mit dir unterwegs ist und dir will helfen, dein Leben gut zu gestalten. Darum möchte ich mit einer Frage und Aufforderung diese Predigt beenden. Und zwar bist du bereit, deinen Glauben zu stärken, einen lebendigen Glauben zu leben, die schwachen Bereiche von deinem Glauben zu entdecken und wenn du sie entdeckt hast, sie auch anfangen zu trainieren. Dich auf den Weg von der Heiligung, von deinem Leben machen. Und genauso wie der Muskel Zeit braucht, so braucht auch unser Glaube Zeit zum Wachsen. Und in dem Sinn wünsche ich euch viel Erfolg, wenn ihr heute aus dem Gottesdienstsaal rauslauft und vielleicht am Nachmittag mal die Bibel vornehmt, im Galater ein bisschen lesen oder auch 1. Korinther 13, wo es um die Liebe geht und was die Liebe so hervorbringt. Und euch dann vornehmt, an eurem Glauben zu arbeiten. Dass euer Glaube nicht nur leere Worte sind, sondern auch tatsächlich Taten darauf folgen dürfen.